Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier bin. Inzwischen mit einer etwas weiteren Anfahrt. Ich bin vor einem halben Jahr auf die andere Seite der großen Stadt gezogen. Ich wohne in Fellbach. Mancher wird sich wundern, wenn ich sage, ich bin ins betreute Wohnen gezogen. Ich erzähle das ganz bewusst als Ermutigung für Leute in meinem Alter. Freunde haben mich gefragt, warum gehst du denn jetzt schon ins betreute Wohnen? Da habe ich gesagt, damit ich dort bin, wenn ich es brauche. Ich bin inzwischen 79 und dann muss man, wenn man einigermaßen der Verstand beieinander hat, überlegen, wie es gehen soll im Alter, wie man es gestalten will und was der Weg ist. Und da hat sich das ergeben und zunächst mal ist es ein reines, normales Mietverhältnis, eine kleine Wohnung, sorgt für mich selber noch und kann alles machen, bin viel unterwegs nach wie vor, aber ich habe das Autofahren aufgegeben. Im August lief mein Leasingvertrag aus. Und dann habe ich gesagt, dann will ich eigentlich kein Auto mehr. Weil ich in den letzten Jahren feststellte, dass ich immer sehr bedachtsam fahren musste und so manche Schramme abgekriegt habe, die hätte nicht sein müssen. Und dann ist es wahrscheinlich gescheit, man hört auf, bevor man sich selber oder jemand anders über den Haufen fährt. Wer aufmerksam die Nachrichten verfolgt, weiß, wovon ich rede. Okay, so viel zu mir. Es haben mich einige begrüßt heute Morgen und haben gesagt, du siehst gut aus. Und ich sage, ja, so geht's mir auch. Und wie gesagt, ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Thema Erntedankfest. Ich lese uns dazu einen Text aus Hebräer 13, Verse 15 und 16. So lasst uns nun durch ihn Gott allezeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Ihr Lieben, das Erntedankfest passt nicht ins Kirchenjahr, weil das Kirchenjahr Feste feiert, die auf Christus bezogen sind. Geburt Christi, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, Erhöhung, Pfingsten kommen im Heiligen Geist und Gründung der Gemeinde. Und Erntedankfest passt eigentlich nicht zu den Christusfesten. Denn normalerweise hat das Erntedankfest ja die Schöpfung zum Thema. In der Bibel steht zwar auch was über Kraut und Rüben, aber in anderen Zusammenhängen. Paulus zum Beispiel, wer schwach ist, esse Kraut, im Römerbrief. Und so weiter. Aber ein eigentlich biblisch-christliches Fest ist das Erntedankfest nicht, obwohl unter uns gesagt, es sei dem 5. Jahrhundert nach Christus bereits gefeiert wird. In unserem Text steht auch nichts über die Schöpfung, also auch nichts von Kraut und Rüben. Aber zwei Worte geben die Verbindung zum Erntedanktag. Frucht und Opfer. Und davor steht als Überschrift durch ihn, durch Christus. Durch ihn. Wir werden erinnert, Kolosser 1, 15, 17 zum Beispiel. Er, nämlich Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Ihr Lieben, Christus war an der Schöpfung beteiligt. Wenn man es sich bildlich vorstellt, hat er mitmodelliert. Er ist nicht erst, als es um unsere Erlösung ging, in das Programm des göttlichen Heilsplans gekommen, sondern er war vorher. Ganz gewiss, das soll nicht geschmälert werden, ist die Erlösung durch Christus das Ereignis in der Weltgeschichte überhaupt, das zentrale Geschehen. Aber Christus war von Ewigkeit her und wird in Ewigkeit sein. Also er war vor Erschaffung der Welt schon. Wie das zu verstehen ist, kann ich euch leider nicht erklären. Wie sagt man manchmal im Schwäbischen, das muss man im Glauben nehmen. Es mag ein Geheimnis bleiben, wie manches im geistlichen Leben und im Geschehen Geheimnis ist und Geheimnis bleibt. Auch das Abendmahl, das wir nachher feiern, ist letztlich ein Geheimnis. Aber etwas, von dem wir wissen, dass es Christus eingesetzt hat und dass er auch durch die Feier des Mahls an uns wirkt und handelt, sollten wir durchaus erwarten. Christus, der Mittler des Heils und der Mittler der Schöpfung. Es ist alles durch ihn erschaffen. Er hat eine zentrale Rolle gespielt. Und er ist auch der, der die Schöpfung erhält. Und daran werden wir heute erinnert. Ohne Christus keine Schöpfung. Ohne Christus kein Wachstum, keine Ernte, kein Erntedankfest. Die Schöpfung wirklich erkennen, nicht nur sehen, sondern dahinter schauen, können wir nur, wenn wir Christus erkennen. Du erkennst die Schöpfung nicht wirklich, wenn du am Sonntagmorgen im Wald spazieren gehst. Es ist zwar schön und erhaben, aber was da wirklich dahinter steckt und wer dahinter steckt, ist so nicht zu erkennen. Natürlich lernen wir Christus, wenn wir ihn kennenlernen, zuerst als unseren Erlöser und Herrn kennen und nicht als den Mittler der Schöpfung. Der Zugang zu Christus ist und bleibt unterm Kreuz. Natürlich. Ich lese in Kolosser 1 noch ein bisschen weiter, ab Vers 18. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Hier wird Jesus als der Versöhner, als der Erste aus den Toten beschrieben, als Träger der Gottesfülle. Alles, was von Gott irgendwie zu erfassen, zu verstehen oder zu bekommen ist, ist in ihm. In ihm. Frage: Kennst du Jesus als deinen Erlöser? Als den, der dich mit Gott versöhnt hat durch seinen Tod am Kreuz? Kennst du ihn als den, der dir ewiges Leben gibt und der dir jetzt schon Anteil gibt an seinem ganzen Reichtum und der dir ein Leben im Frieden mit dir selbst und mit deiner Umgebung gibt? Kennst du Jesus so? Ihr Lieben, und je länger wir in der Nachfolge sind, je mehr wir aus der Vergebung leben und in seiner Auferstehungskraft, umso besser und mehr werden wir staunen und danken für die Schöpfung. Wenn man es überspitzt ausdrücken will, nur die Gläubigen haben richtigen Zugang zur Schöpfung. Die anderen ahnen etwas, dass da irgendwas noch dahinter stecken muss. Aber den Zugang, die Freude an der Schöpfung, nur durch Christus. Und umso mehr werden wir ihn auch danken für das, was gewachsen ist, so wie es vorhin gesagt wurde, dass wir satt zu essen haben, versorgt sind, in unseren Breitengraden wenigstens. Der Grad unserer Freude in unserem Leben und in allem, was es bietet, hängt von der Intensität unseres geistlichen Lebens ab. Es gehört zusammen. Du kannst nicht Leben in der Schöpfung vom Leben in Christus trennen. Das ist eins. Ob wir Rechternte-Dankfest feiern, hängt ab von unserer Beziehung zu Christus. Und nun ist in unserem Text die Rede von Frucht. Früchte in der Natur sind sehr vielfältig. Gibt's Äpfel, Birnen, Pflaumen, Trauben, gibt's Litschis, da gibt's Kakis, da gibt's Feigen, da gibt's Datteln und so weiter und so fort. All das ist ein Hinweis auf die geistlichen Früchte. Galater 5, 22. Wer mal einen guten Religionsunterricht genossen hat, musste das mal lernen. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ich habe es noch drauf. Sowas habe ich, glaube ich, noch in der Grundschule gelernt. Und das ist schon ein paar Tage her. Da fällt mir was ein. In Württemberg gab es früher im evangelischen Religionsunterricht das sogenannte Spruchbuch. Das war wichtiger als alles andere. Und in diesem Spruchbuch gab es für jeden Schuljahrgang von der 1. bis zur 8. Klasse, für jeden Jahrgang Bibelsprüche. Und die hat man gelernt. Und die wurden abgefragt. Zum Glück nicht immer mit dem Tatzenstecker. Die Früchte, die wir in der Natur ernten, in Verbindung zu den geistlichen Früchten in Christus. Und das ist alles sehr bunt und vielfältig, die Früchte draußen. Und so vielfältig und bunt sind auch die geistlichen Früchte. Früchte in der Natur, wie gesagt, sind sehr vielfältig. In der Natur wachsen und reifen Früchte unter bestimmten Bedingungen. Die Erdfrüchte, Kartoffeln, Rüben und so weiter brauchen ihren Boden, in dem sie gut gedeihen. Es darf nicht zu viel regnen, nicht zu heiß sein, dass das ausgewogen ist. Und nicht jede Frucht gedeiht in jedem Klima. In manchen Ecken in Deutschland ist es schwierig, Aprikosenbäume zu züchten, weil das Klima zu rau ist. Zum Beispiel. Ich komme nochmal auf die Litschis zurück. Ich habe noch nicht gehört, dass sie hierzulande irgendwie angebaut werden. Kommen, glaube ich, mehr von China. Nicht jede Frucht gedeiht in jedem Klima. Datteln, Feigen und so weiter genauso. Aber das Klima allein reicht nicht. Man muss auch etwas dafür tun. Man muss den Boden vorbereiten. Man muss säen, man muss gießen. Man muss das Unkraut zupfen. Zum Beispiel muss man die Bäume beschneiden, damit sie im nächsten Jahr wieder gut tragen und so weiter. Und dass wir dann auch ernten, das hat wieder mit Gott zu tun. Mit der Verheißung, die Gott dem Noah gegeben hat. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte unter anderem. Und auch die geistlichen Früchte, ihr Lieben, gedeihen nicht in unserem Leben ohne unsere Mitwirkung. Man sagt so leicht, sind sie alles Gnad. Ja, Amen. Aber wir gehören auch dazu. Es gibt immer zwei Seiten einer Münze. Und auch im Geistlichen braucht es uns. Unsere Entscheidung, unseren Willen und manchmal auch unseren Einsatz. Und wenn dann wirklich was gewachsen ist, dann sagt man hinterher trotzdem noch, ja, es ist Gnade, ich kann eigentlich nichts dafür. Ich versuche mal ein bisschen Vergleich. Bibellesen, denke ich, ist Säen und Düngen. Säen und Düngen des geistlichen Lebens. Wobei ich unter Bibellesen nicht nur meine, dass man morgens in der stillen Zeit sitzt und drei Verse liest und versucht, das nun gedanklich zu durchdringen. Das ist richtig und das ist gut. Aber da gibt's noch mehr. Einfach mal lesen. Ohne groß zu versuchen, das jetzt alles verstehen zu wollen. Ich zähle euch ein Beispiel. Ich habe nie gewagt, die Bibel von vorn bis hinten zu lesen. Da war ich schon lange Pastor, aber ich sagte, das fange ich nicht an. Weil ich weiß, im 3. Mose 18 höre ich auf. Weil der 3. Mose ist so langwierig und mit Verlaub auch ein bisschen langweilig ist. Also fange ich es lieber nicht an, dann bin ich nicht von mir selber enttäuscht und habe dann immer große Augen gekriegt, wenn Freunde und Kollegen erzählt haben, jetzt habe ich die Bibel wieder durch. Na gut. Und dann gab's, müsste jetzt schon 30 Jahre her sein, etwa die Jahresbibel. Für jeden Tag ein Abschnitt, neu, Altes Testament, Neues Testament, Psalmen. Für jeden Tag portioniert, vom 1. Januar bis 31. Dezember. Und man brauchte pro Tag maximal 20 Minuten. Und da habe ich gedacht, das könnte man eigentlich schaffen. Und wurde mit meiner Frau handelseinig. Und dann haben wir ein Jahr die Jahresbibel gelesen. Ich muss euch sagen, für mich war das eine sportliche Übung. Da dran zu bleiben, und da waren wir wieder mal drei Tage hinterher, da hat man sich wieder eine Stunde hingesetzt und sich up to date gelesen. Das Jahr war um und ich war ganz stolz. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, du, jetzt sind wir fertig, und wollte das Buch in den Schrank stellen. Dann sagt die Gute, wir fangen morgen wieder vorne an. Ich habe mich gefügt. Und auf diese Weise haben wir 5-mal die Bibel durchgelesen. Was ist passiert? Da oben in der Birne hat sich was getan, ihr Lieben. Die Gedanken haben sich verändert. Plötzlich war Bibel präsent. Logisch, wenn man einen Stern liest, ist der Stern präsent. Und wenn man die Bibel liest, ist die Bibel präsent. So einfach ist es. Also meine ganze Gedankenwelt hat sich verändert. Ich habe es dann später noch ein paar Mal in Englisch auch praktiziert und habe die letzten Wochen mal überlegt, ob man nicht vielleicht doch mal wieder könnte. Ich weiß es noch nicht. Also Bibel, Sehen und Düngen des geistlichen Lebens. Und wie gesagt, man muss nicht alles so bis ins Letzte ergründet haben. Das ist gut, wenn man das auch tut und man in der Bibel forscht. Aber auch das einfach in sich aufnehmen ist gut. Buße tun, sich von Gott zeigen lassen, wo wir nicht richtig liegen, dafür Buße tun, vergleiche ich mit dem Unkraut vernichten, was sich da zwischendurch breit macht und das Wachstum verhindert. Und das, was Gott deutlich macht, zu tun, zu gehorchen, ist für mich das Hacken, den Boden auflockern und Gebet. Das ist einfach dich Jesus aussetzen, erfrischen lassen, wie das Gießen, einfach mit Gott zusammen. Und da gibt es vielfältige Formen. Kannst auf den Knien beten, kannst im Sitzen, im Stehen beten, wie immer das für dich gut ist. Aber beten ist auch nicht nur immer vor Gottes Herz ausschütten, sondern ist auch das Hören. Manchmal setze ich mich hin und sage, Herr, sag mir was. Ich schreibe sehr viel beim Beten. Das hilft. Wer schreibt, der bleibt. Noch einmal etwas fiel mir jetzt ein zum Bibellesen. Dass man nicht alles immer verstehen muss. Gibt's eine schöne schwäbische Geschichte. Eine alte Bäuerin geht am Sonntagmorgen in die Kirche und kommt heim. Und ihr Enkel empfängt sie und sagt, Oma, was hat der Pfarrer heute predigt? Dann sagt sie, oh Bur, das kann ich doch nicht palten. Dann lacht er und sagt, Oma, warum gehst du überhaupt nah? Dann sagt sie, weißt, wir haben doch draußen einen Brunnentrog im Hof. Und wenn ich da meinen Weidekorb neidung, ein Wasser trage, nicht ins Haus, aber mein Korb bleibt sauber. Habt ihr verstanden? Der Korb bleibt sauber. Darum geht's. Bei allem unserem Bemühen, Boden vorbereiten, Unkraut vernichten, hacken, beten und so weiter, ist Wachsen geistlicher Früchte letztlich doch nicht machbar. Ich kann zwar meins dazu tun, aber letztlich, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, heißt im Erntedanklied. Doch Wachstum und Gedeihen steht nicht in unserer Hand. Und so ist es im Geistlichen auch. Aber es ist ein Geschehen von Verheißung und Erfüllung. Wenn wir dranbleiben, wird Gott das Seine tun. Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Dieser Vers macht sehr gelassen und bewahrt vor geistlichem Stress. Ich muss es nicht erzwingen. Und es muss doch funktionieren. Lass es. Ganz gelassen. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu. Und trau des Himmelsreichem Segen, so ist er bei dir täglich neu. Nichts anderes als gelassen, einfach dranbleiben. Es bewahrt vor geistlichem Stress. In unserem Text ist weiter vom Opfer der reifen Früchte die Rede. Wie heißt es da? Lasst uns nun Gott allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wie sieht das Opfer aus? Frucht der Lippen, da denken wir natürlich zuallererst an das Lob Gottes in der Anbetung, in Wort und Lied und allen anderen Ausdrucksformen, die es für Anbetung gibt. Manche tanzen in der Anbetung, manche malen Bilder in der Anbetung, manche schwingen Flaggen. Rief mich mal ein lieber Bruder an und erzählte, meine Kinder waren gestern Abend in so einer charismatischen Versammlung und da haben die Flaggen geschwenkt. Das ist doch dämonisch. Dann habe ich ihm gesagt, nicht alles, was du nicht verstehst, ist dämonisch. Der hat verstanden. Also Vorsicht. Wir beten Gott an als den Versöhner, als den Herrn, aber auch als den Schöpfer. Es gibt viele Anbetungslieder, die Gott besingen als den Schöpfer und ihn dafür preisen. Und es ist seinen Namen bekennen, anderen erzählen, wer er für dich ist und was er in deinem Leben tut. Die seinen Namen bekennen, die anderen sagen, es muss nicht immer hochtrabend das Zeugnis sein. Dieser Tage sprach mich eine Frau an im Haus, weiß nicht mehr, um was es ging, auf jeden Fall redete sie so, ja, da muss man Gott ja auch mal was zutrauen. Trauet sie Gott was zu? Ich sage, ja, schon, ich kenne ihn. Das war das ganze Gespräch. Und zwar gab ich doch ein Zeugnis, ein Bekennen. Es gibt viele Formen. Man muss den Leuten nichts überstülpen. Man kann einfach nur ganz gelassen, ruhig, normal, selbstverständlich von sich selber reden. Aber zum Lobpreis gehört nicht nur Singen, Beten, Erzählen, sondern das hat auch eine praktische Seite. Die reifen Früchte opfern bedeutet, anderen mit den geistlichen Gaben zu dienen. Es kann ganz praktisch aussehen. Es bedeutet nicht zuletzt auch das Weitergeben materieller Gaben. Sicher auch, dass wir einander im geistlichen Leben helfen, einander unterstützen und raten, miteinander beten. Es bedeutet nicht zuletzt, wie gesagt, das Weitergeben materieller Gaben. Auch diese Außenseite sozusagen ist Lobpreis. Und beides gehört zusammen. Durch Gebet und Anbetung, durch das Ausgerichtetsein auf Gott bekommen wir unsere Umgebung, die Menschen um uns herum in den Blick. Das ist rechte Anbetung, die uns dazu führt, dass wir unsere Mitmenschen in den Blick kriegen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. So steht es in unserem Text. Steht unbequemerweise in unserem Text. Bleibt nicht in dieser schönen, kuscheligen, sage ich jetzt mal, Atmosphäre des Lobens und Anbetens und des Ausgerichtetseins auf Gott. Zum Leben eines Lobpreischristen, und ich nehme an, dass wir alle Gott in irgendeiner Form ganz privat auch preisen, da gehört das Heraustreten aus der Komfortzone. Unter dem Schirm der Anbetung sozusagen hervorzugehen und die Welt in unserer unmittelbaren Umgebung, aber auch die Welt um uns herum überhaupt, mit ihren Fragen und ungelösten Problemen zur Kenntnis zu nehmen. Ja, sie sind da, die Flüchtlinge. Sie lassen sich inzwischen nicht mehr wegdiskutieren nach 2 Jahren. Es lässt sich auch nicht so einfach klären, wie wir sie wieder loswerden. Das kann es nicht sein. Und wir sind gefragt, sie zu integrieren, ihnen Raum zu geben, zunächst in unseren Herzen. Ihr Lieben, das beginnt mit einer Herzenseinstellung. Ob ich mich von Gott dahin verändern lasse, dass ich eine positive Einstellung auch zu den Fremdlingen kriege in unserem Land. Nicht jeder attackiert, nicht jeder ist ein Terrorist, das wissen wir inzwischen auch. Kann man es wissen? Ich vertraue Gott eine Menge. Geben wir ihnen Raum, zunächst in unseren Herzen, in unserem Denken, und helfen wir mit, dass es gelingt, indem wir teilen, auch materiell. Wir haben alle Angst, von dem, was wir haben, ein bisschen nicht mehr zu haben. Und meinen dann gleich, wir kommen ins Armenhaus. Von unserem, ich sage das jetzt ganz bewusst, von unserem Überfluss abzugeben. Sicher gibt es auch in unserer Gesellschaft arme Leute, die ums Nötige bangen, ganz sicher. Aber das Gros von uns nicht. Und nochmal, wenn ich teile, was ich habe, dann habe ich nachher weniger. Um das, was ich weggebe, wird mein Besitz, mein Bestand geringer. Das ist Opfer, das Gott gefällt. Wie gesagt, wir sind hierzulande wirklich nicht arm dran, sodass wir ohne in Not zu kommen teilen können. Aber ich kann doch nicht allen helfen und ich kann die Welt doch nicht retten. Musst du nicht. Man könnte ja mal Gott fragen, was meinst du, wo ich mich einbringen kann mit meinem bescheidenen Beitrag? Lass dir es von Gott zeigen, dann wird ich nicht die Fülle der Not kaputt machen und niederdrücken. Und dort, wo wir auf Gott ausgerichtet sind, im Lobpreis, redet Gott mit uns und zeigt, was er möchte. Viele haben ja Angst, dass unser Land islamisch wird. Ich habe diese Angst nicht. Warum nicht? Weil ich Gott kenne. Und weil diese Menschen eine Riesenchance sind, mit Jesus in Kontakt zu kommen. Die kommen zu uns, wir müssen nicht dahin. Trauen wir unserem Herrn nicht zu, dass er in uns das wirkt, dass unser Zeugnis so leuchtend ist, dass es anzieht? Oder meinen wir immer noch, wir müssten uns verkriechen oder womöglich dagegen vorgehen? Lasst uns brennende Christen sein. Und die Menschen um uns herum, auch die Flüchtlinge, anstecken. Es wird vielleicht Zeit, dass wir Christen noch mehr aufwachen. Opfer, die Gott gefallen. Ich komme zum Schluss. Ich gestehe, Offenerntedankfest war für mich lange ein sehr schwieriges Fest, weil es für mich einfach schwierig war, über Kohl und Kartoffeln und Salat zu predigen. Sicher war man dankbar, aber es war immer irgendwie schwierig. Aber im Laufe der Zeit, je mehr ich Christus kennengelernt habe und je mehr ich ihn als meinen Retter erlebe, umso mehr erkenne ich, dass er auch in der Schöpfung die Finger drin hat und alles in Beziehung zu ihm zu sehen ist. Es ist eins in Christus, die Schöpfung und das Heil. Und das macht das Erntedankfest schön und fröhlich. It's all about you, Jesus. Alles deinetwegen, Jesus. Amen.